Ja, ich lese jetzt den Bibeltext für die Predigt vor. Der steht in Jesaja von Kapitel 8, Vers 23 bis Kapitel 9, Vers 6 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über dieses Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend, die Westseite des Sees Genezareth, zu Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel.
Guten Morgen. Ich bete noch, bevor wir in diesen Text einsteigen. Himmlischer Vater, auch heute wieder keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns hier treffen können. Danke, dass es möglich ist. Und danke, dass du versprochen hast, hier zu sein. Sprich jetzt zu uns durch dein Wort und zeig uns, was dir wichtig ist. Amen. Als ich am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr von Angelina gehört habe, dass sie krank ist und jemand die Predigt für heute übernehmen muss, dachte ich, was braucht es wohl jetzt am meisten? Was brauche ich jetzt am meisten? Und es sind mir Dinge eingefallen wie Rat und Geduld und Weisheit, inneren Frieden statt Hektik und Panik und Ungeduld. Und dann habe ich mich über diesen Text gefreut, in dem mir und uns ein Ratgeber versprochen wird. Und ein Friedefürst. Und habe Gott gedankt, dass er all seine Versprechen hält. Und dafür, dass ich euch heute eine absolut geniale Nachricht weitergeben darf. Und dann habe ich mich diesem Text genähert. Es geht heute weiter mit der Adventsserie Ankunft mit Ansage. Wir befinden uns immer noch ungefähr im Jahr 700 vor Christus. Jesaja, ein Prophet, ein Beauftragter Gottes, ist dazu berufen, Menschen von Gottes Volk und die Leiter, die Könige an Gott zu erinnern und an Gottes Versprechen zu erinnern und zu ihm zurückzuführen, weil sie sich von ihm entfernt hatten. Und letzte Woche hatte ich erwähnt, dass König Ahas, einer der Könige, die in dieser Zeit das Volk Juda geleitet haben, leider weg von Gott geleitet haben, statt das Volk zu Gott zu leiten, dass der lieber statt auf Gott zu vertrauen, auf eine Koalition mit dem König der Assyrer vertraut hat. Er hat sich davon mehr versprochen als von dem konkreten Eingreifen und der Beziehung zu Gott. Und Jesaja geht zu Ahas und sagt, tu das nicht, das wird kein gutes Ende nehmen. Jesaja wusste nämlich schon von Gott, dass der, um sein Volk Juda wieder an sich zu erinnern und an sich zu binden, die Assyrer, zu denen Ahas jetzt eine Beziehung und eine Koalition aufgebaut hatte, dass Gott diese Assyrer benutzen würde, um sein Volk zu sich zurückzuführen, und zwar durch Leid und durch Gefangenschaft. Und vielleicht mag das aus unserer Perspektive irgendwie fies klingen, dass Gott so gehandelt hat. Aber so hat Gott seinem Volk seine Treue gezeigt und sie letztendlich wieder zu sich zurückgeführt. Und ich musste daran denken, wisst ihr, manchmal gibt es auch in Eltern-Kind-Beziehungen, meistens in der heftigen Trotzphase oder in der Pubertät, Momente, wo alles Reden nichts mehr nützt und wo man auch gegen jede Überzeugung einfach mal ein Kind loslassen muss und loslaufen lassen muss, auch in eine falsche Richtung. Und dann geduldig und voller Liebe einfach abwartet und aushält, bis ein Ereignis oder eine Krise oder ein Schmerz oder Angst oder was auch immer dazu führt, dass eine Umkehr stattfindet. Und dann habe ich überlegt, ist das Boshaftigkeit, wenn man ein Kind so laufen lässt? Vielleicht ist ein bisschen was davon auch dabei, weil wir nicht perfekt sind, aber eigentlich ist es Liebe. Bei Gott war es ausschließlich Liebe. Es bleibt manchmal kein anderer Weg und man kann manchmal diesen Schmerz nicht verhindern, der als Folge und als Auswirkung dann Umkehr hat und damit wieder Nähe und Dichte und Veränderung und was Gutes. Und genau das ist hier passiert. Juda befindet sich in einer schrecklichen Lage. 732 ist nämlich genau das passiert, was angekündigt war. Aus der Koalition wurde eine Invasion, die Assyrer sind über Juda hergefallen und es gab großes Gemetzel. Und der Text beschreibt uns die aktuelle Lage von Juda mit Begriffen wie Finsternis, Hoffnungslosigkeit, Schande, belastet, unterdrückt, Krieg, Kriegsgerät. Und dann erinnert Jesaja an frühere Kriege und Gewalt in Israel und dazu benutzt er dann deutliche Bilder wie Peitsche und das Dröhnen der Stiefel, blutverschmierte Kampfgewänder, wahrscheinlich und hoffentlich Situationen und Bilder, die die meisten von uns aus Nachrichten kennen. Und mitten in diese Situation, in diese harte Realität, wenn wir Bibeltexte lesen, müssen wir uns, glaube ich, immer wieder daran erinnern, dass das sind Tatsachenberichte. Und mitten in diese Situation, diese harte Realität von Krieg hinein, kommt Jesaja wieder mit einer Botschaft der Hoffnung von Gott. Und er sagt Dinge wie, die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird ein Ende haben. Gebiete, die gelitten haben, werden zu Boomregionen werden. Ein Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Es gibt wieder Hoffnung für die, die keine Hoffnung haben. Es ist die Rede von Freude, von reicher Ernte, von Jubel, von Sieg, von Befreiung, von Waffenruhe, weil die Waffen vernichtet wurden. Ein Ort, der jetzt mitten im Kriegsgebiet liegt, soll dafür bekannt werden, dass der Retter aus ihm hervorgeht. Wie klingt das wohl für die Ohren der Menschen, die eigentlich nur Chaos und Leid und Zerstörung sehen? Was denkt ihr, was haben sich die Menschen damals wohl in dieser Situation ganz konkret von Gott gewünscht? Welche Art von Hilfe haben sie erwartet? Welche Art von Rettung haben sie herbeigesehnt? Was haben sie sich vorgestellt, wie das berühmte Licht am Ende des Tunnels, wie das wohl ganz konkret aussieht in dieser Situation? Was passiert, wenn das Licht kommt? Und falls du die Predigt von letzter Woche gehört hast, dann erinnerst du dich wahrscheinlich noch daran, dass Gott durch Jesaja kurz vorher ein Versprechen gegeben hat. Gott wollte ein Zeichen setzen. Die Jungfrau würde schwanger werden und einen Sohn gebären mit dem bedeutungsvollen Namen Immanuel. Gott ist mit uns. Und ich habe gestern da gesessen und dachte, ich kann einfach nicht abschätzen, wie viele aus dem Volk dieses Versprechen gehört haben. Und von denen, die es gehört haben, wie viele haben das wohl ernst genommen? Es war nichts davon zu sehen. Und jetzt sagt Gott schon wieder, ich werde euch eine Hoffnung geben. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Emanuel hat eben vom Überraschungsbesuch gesprochen. Ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Was war das ungewöhnlichste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Fällt dir was ein? Vielleicht ein Geschenk, mit dem du in dieser Situation am allerwenigsten gerechnet hast. Völlig unerwartet, totale Überraschung. Ich glaube, das ungewöhnlichste und größte und ja, irgendwie schon noch faszinierend, unerwartetste Geschenk, das ich oder wir als Familie jemals bekommen haben, war ein VW-Bus. Kam jemand und hat uns einen Bulli geschenkt. Und ich kann mich noch erinnern an den Moment, als er mich abgeholt hat, zu einem Autohaus gefahren hat und gesagt hat, einfach such dir einen aus. Wisst ihr, Geschenke sagen ganz schön viel aus über den Schenkenden und über den oder die zu Beschenkende. Der Schenkende damals hat wahrgenommen, dass es bei uns ein Defizit gab. Er hat unser Bedürfnis nicht ignoriert und hat in seiner Großzügigkeit darauf reagiert. Und über uns als Beschenkte sagt es auch was aus. Da war ein Mangel. Kann man sich fragen, ist ein VW-Bus, wenn man den nicht hat, unbedingt ein Mangel? Aber mit 4 Kindern in der Zeit, es war einfach so. Geschenke sprechen laut. Stell dir vor, du kriegst innerhalb von wenigen Tagen von ganz verschiedenen deiner Freunde eine Dose Deo zugesteckt. Was sagt das aus über den Schenkenden und über dich als Beschenkten? Was sagt es aus, dass im Schnitt in Deutschland 28 Milliarden Euro für Weihnachtsgeschenke ausgegeben werden? Was sagt das über die Beziehungen? Lass uns noch mal kurz zu dem Text zurückgehen. Es ist Krieg. Und Gott kündigt ein Geschenk an. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das, was hier in unserer Bibelübersetzung mit das Volk übersetzt wird, kann man auch übersetzen mit die Menschheit. Und dann heißt dieser Vers, die Menschheit, die in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und hier sieht man wieder die Zweigleisigkeit dieses Textes. Es gilt für die Menschen von diesem Volk ganz konkret in ihrer ganz speziellen Situation vor 2700 Jahren, das Volk, das in der Finsternis lebt, und gleichzeitig für die ganze Menschheit. Es gibt Hoffnung. Egal, was dich gerade bedrückt, egal, was es gerade für dich dunkel erscheinen lässt, egal, vor was du dich gerade versteckst oder wegläufst, egal, was dir Angst macht, es gibt Hoffnung, es gibt Licht. Sind die besten Geschenke nicht die, die uns irgendwie total überraschen, weil wir nicht damit gerechnet haben, wir aber was bekommen, was wir dringend brauchen, weil uns der Schenkende kennt und liebt und das ernst nimmt? Und genau so ein Geschenk liefert Gott hier ab. Und zwar gleichzeitig für die Menschen in Juda den Trost und für die gesamte Menschheit. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass der ganze Text so geschrieben ist, dass selbst die Ereignisse, die zeitlich damals noch in der Zukunft gelegen haben, in einer Zeitform formuliert sind, als seien sie schon passiert. Man nennt das das prophetische Perfekt. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das schon Tatsache. Selbst wenn es aus unserer Perspektive zeitlich noch in der Zukunft liegt. So ist Gott. Diese Hoffnung ist eine feste Gewissheit. Und ob sich das schon so anfühlt oder nicht, ist eigentlich fast egal, es ist zweitrangig. Wenn Gott das sagt, dann ist das schon so. Und da, wo wir uns nach einer Lösung und nach konkreter Hilfe sehnen, sagt Gott, ich bin da. Und es widerspricht interessanterweise nicht seiner Aussage, die auch gleich wahr ist, ich werde wiederkommen. Das geht zusammen bei ihm. Und erinnert euch daran, das, was wir heute, 2020 nach Christus, wissen, war damals für die Menschen noch lange nicht zu sehen. Gott spricht hier zu Jesaja ungefähr 700, 730, irgendwie so um diesen Dreh vor Christus, spricht hier schon von Weihnachten, von der Geburt von Jesus Christus. Wie oft hast du Gott schon um konkrete Hilfe gebeten für deine persönlichen Umstände, Probleme, Krisen, Krankheiten, Sehnsüchte in der Pandemie, was auch immer, Einsamkeit? Und wir dürfen das und wir sollen das, damit zu Gott gehen. Aber wie oft bist du schon mit einer konkreten Vorstellung zu Gott gegangen? Wie oft hast du schon ein Geschenk im Kopf gehabt, das er dir geben soll? Und das dir dabei hilft, dein Leben und deine Umstände wieder besser in den Griff zu bekommen. Herr, mehr Geld wäre nicht schlecht. Herr, mehr Gesundheit wäre nicht schlecht. Herr, ein Partner wäre nicht schlecht. Herr, eine bessere Partnerschaft wäre nicht schlecht. Nettere Nachbarn wären toll. Das Ende des Krieges, mehr Kraft, was auch immer. Wir wissen oft schon sehr genau, was wir uns von Gott wünschen, oder? Wenn wir zu ihm gehen. Und ja, es heißt, bittet ihn ganz konkret. Aber es heißt auch, er hat uns nie versprochen, uns so kompetent und so fähig und so fit und so gesund und so kraftvoll zu machen, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Und in dieser Spannung findet unser Leben statt. Konkret zu dürfen und zu sollen, zu ihm zu kommen. Aber gleichzeitig sagt er, ich möchte, dass ihr auch von mir abhängig bleibt, weil ich will euch das geben, was ihr braucht. Und jetzt ist es interessant zu sehen, was gibt Gott? Wie antwortet er? Er antwortet nämlich völlig unerwartet. Er kommt mit einem Geschenk, mit einer Lösung, die für alle Menschen, zu allen Zeiten, für alle möglichen Anliegen gleichzeitig perfekt passt. Er gibt uns sein schwaches, sein sanftmütiges, sein mächtiges und sein herrliches Selbst. Gott antwortet auf Krise mit einem Baby. Er kommt als Retter in Form eines Kindes. Und was soll das bitte? Das wirkt auf den ersten Blick wirklich nicht so, als würde das irgendwas ändern an der Situation. Aber überlegt mal, was dieses Geschenk über den Schenkenden aussagt und was dieses Geschenk über uns, über dich und mich als Beschenkte aussagt. Wenn wir uns jetzt gleich die Namen, die übrigens eine Beschreibung des Wesens dieses Babys sind, wenn wir uns diese Namen gleich näher anschauen, dann werden wir merken, was hier über Gott, den Schenkenden, ausgesagt wird und wie er damit genau die Bedürfnisse von uns, den Beschenkten, erfüllt. Weil Gott uns kennt und weil er uns liebt und weil er genau weiß, was wir brauchen, überrascht er uns mit dem besondersten und außergewöhnlichsten und größten und besten und tollsten Geschenk, das uns jemals jemand gemacht hat. Er schenkt sich selbst. Gott wird Mensch. In der Theologie heißt dieser Vorgang Inkarnation, Fleischwerdung, Menschwerdung. Gott nimmt menschliche, fleischliche Gestalt an. Ich habe vor einiger Zeit in der Predigt schon mal an diesem Beispiel versucht deutlich zu machen, was Inkarnation bedeutet. Ich benutze dieses Beispiel nochmal. In dem Haus, in dem wir gewohnt haben, bevor wir nach Potsdam gezogen sind, hatten unsere Kinder in der mittleren Etage die Kinderzimmer. Unser Schlafzimmer war oben, Esszimmer, Wohnzimmer und Küche waren unten. Und auch wenn unsere Kinder sich prinzipiell super verstanden haben, gab es doch Situationen, in der es Stress gab. Und manchmal gab es keinen anderen und keinen besseren Begriff als das Wort Krieg, um zu beschreiben, was in diesen Zimmern abgegangen ist. Und dann gab es verschiedene Stufen, die deutlich machen, was Inkarnation bedeutet. Stufe 1, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Problem zu lösen, war, indem wir von oben oder von unten, je nachdem, wo wir waren, zu Ihnen gerufen haben: Hey, streitet euch nicht! Hört doch bitte auf! Versucht euch doch zu einigen! Wie wäre es mit folgender Idee? Stufe 2 war dann folgendermaßen, da habe ich Füllwörter wie bitte und sowas weggelassen, die Konjunktive rausgestrichen, dafür die Lautstärke erhöht. Und da war dann oft am Ende sowas wie, wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, dann komme ich runter oder hoch. Stufe 3 hat dann bedeutet, dass einer von uns, Nata oder ich, ins Kinderzimmer inkarnieren mussten. Das Wort musste Fleisch werden, um Ordnung und Rekalibrierung in ein Problem zu bringen, was sie alleine nicht hingekriegt haben, zu lösen. So ähnlich, nur ohne Ärger, ist das bei Gott passiert. Das sind die Stufen, die Gott mit uns durchgegangen ist. Bis er letztlich in Form eines Babys selbst zu uns gekommen ist und unser Problem zu seinem Problem gemacht hat, weil wir es nicht hinkriegen, das zu lösen. Er hat die Welt, er hat uns nicht uns selbst überlassen und gedacht, ist doch egal, was da für ein Chaos entsteht, sondern er ist Teil des Problems geworden. Und das, was wir Menschen vorher überhört haben und immer wieder auch ignorieren, nämlich Ankündigungen, Zeichen, liebevolle Hinweise, Gebote, Warnungen, Bitte, Gesetz, das treibt Gott letztlich in seiner Liebe dazu, sich für uns hinzugeben und zum Teil des Problems zu werden, obwohl er nicht Teil des Problems war und obwohl er das nicht gemusst hätte. Weihnachten, dachte ich, ist eigentlich gar nicht süß, sondern dramatisch. Weihnachten ist Gottes Mitteilung an uns, es steht schlecht um euch. Und es braucht dringend den Eingriff von außen, um eine Lösung zu bringen und das Problem zu lösen. Gott ist gekommen, um Licht in die Dunkelheit und das Chaos dieser Welt und in die Dunkelheit und das Chaos unseres Lebens zu bringen. Ich dachte, wenn es stockdunkel ist, sieht jedes Zimmer aufgeräumt aus. Aber sobald man das Licht anmacht, werden Sachen sichtbar, die man vorher nicht da vermutet hätte. Und circa 700 Jahre nach dieser Ankündigung hier und ungefähr 30 Jahre nach seiner Geburt hat Jesus über sich gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin die Hoffnung. Ihr sucht mich. Mit mir hat sich erfüllt, was Jesaja damals angekündigt hat und vorausgesagt hat. Das ist jetzt auch schon wieder 2000 Jahre her und ich befürchte, dass wir uns an diese Nachricht gewöhnt haben, wie daran, dass einfach es jeden Morgen hell wird und die Sonne aufgeht. Es ist nicht selbstverständlich. Und das bedeutet Advent. Zurückgucken und sich erinnern und nach vorne gucken und erwarten. Ich habe mich gestern gefragt, irgendwie zum ersten Mal, obwohl ich schon öfter mal über diesen Text nachgedacht habe, ich habe mich gefragt, was hat Jesaja wohl gedacht, wenn er sich selbst dabei zugehört hat, was er verkündigt hat. Denn ein Kind ist euch und uns geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Diese vier Namen beschreiben das Wesen, die Art und den Charakter des Immanuel, den wir uns letzte Woche angeguckt haben, also des Gott mit uns. Und Jesus sagt, ich bin es. Ich bin es schon immer gewesen und ich bin es ab jetzt für euch sichtbar. Als wunderbarer Ratgeber, ein übernatürlicher, wunderbarer Ratgeber, der Dinge hinbekommt, die wir niemals hinbekommen würden. Er hat eine Weisheit und einen Überblick, wie wir es niemals haben werden. Bei ihm können wir Rat bekommen, den wir sonst nirgends bekommen können, nicht bei den besten Ratgebern. Wo holst du dir deinen Rat? Ist dieses Kind Jesus nur eine theoretische Größe für dich? Oder ein übernatürlicher Ratgeber, der zu dir gekommen ist und der eine Beziehung zu dir möchte? Jemand, der deine persönliche Situation besser kennt als du selbst. Das ist die Antwort Gottes auf deine Situation. Wie reagierst du auf dieses Geschenk? Er ist gekommen als starker Gott. An vielen anderen Stellen in der Bibel wird Gott als Krieger beschrieben, der für sein Volk kämpft und der sein Volk schützt. Das war genau die richtige Antwort für diese spezielle Situation. Und da, wo wir schwach und hilfsbedürftig sind, wo wir nicht mehr weiter wissen und seine Stärke brauchen, da, wo wir gegen was kämpfen, da stellt er sich uns uneingeschränkt zur Verfügung und zur Seite. Gott kämpft für uns, für dich. Er ist gekommen als ewiger Vater. Keine Ahnung, was du für ein Verhältnis zu deinem Vater hast oder hattest. Gott stellt sich uns als ewiger, perfekter Versorger zur Seite. Seine Zeit endet niemals. Er braucht keinen Nachfolger, er hinterlässt keine Lücke, weil er niemals weggeht. Und damit ist er exakt das, was wir brauchen. Stell dir vor, einen Vater an deiner Seite zu haben, der perfekt ist, der stark ist, der versorgt und niemals schwächelt und niemals unangemessen reagiert. Und er ist gekommen als Friedensfürst. Mit Monarchie haben wir es ja in Deutschland nicht so. Friedefürst, glaube ich, bedeutet, dass egal wie sehr wir uns anstrengen und egal wie hart wir arbeiten und trotzdem immer hinter dem zurückbleiben, was wir eigentlich angestrebt haben oder erreichen wollten, wonach wir uns sehnen, mitten in einer solchen Situation will Gott uns einen inneren Frieden und eine Ruhe und Zufriedenheit geben, auch wenn wir nicht alles hinkriegen, was wir angestrebt haben. Auch wenn wir nicht das erreichen, was wir gerne wollen. Was macht dir schlaflose Nächte? Welche Ziele hast du nicht erreicht? Der Friedefürst bietet dir Zufriedenheit an, unabhängig von Leistung und Ergebnis. Siehst du, wie ungewöhnlich dieses Geschenk ist, das Gott dir und mir uns in Jesus gemacht hat? Verstehst du, was dieses Geschenk Jesus über den Schenkenden, über Gott aussagt und über uns? Ein Baby in einem Stall, in einem Kaff, das kein Mensch beachtet hat, mit Eltern, die waren Teenager, die kein Mensch kannte. So ist Gott. Wenn dieses Licht kommt, dann werden Dinge sichtbar, die vorher nicht zu sehen waren. Mit Jesus ist ganz viel von Gott sichtbar geworden, was vorher nicht klar war. Und mit Jesus, mit diesem Licht, ist ganz viel über uns Menschen sichtbar geworden, was wir so gerne verdrängen. Und in Jesus finden diese beiden Extreme, die ursprünglich mal zusammengehört haben, aber jetzt nicht mehr zusammenpassen, die kommen in Jesus wieder zusammen. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind in meinem Zimmer immer die Tür aufhaben wollte. Immer so einen Spalt, damit ich das Flurlicht sehen konnte. Und ich wusste, da ist noch jemand. Und ich liebe die Adventszeit mit den Lichterketten und der Deko in der Stadt. Weil ich weiß und mich erinnert, da ist noch jemand. Die zeigen an, es ist eine besondere Zeit, in der wir leben. Sie erinnern an das große Licht, von dem dieser Text spricht. Das Licht, das über die ganze Menschheit strahlt und unser Chaos, unsere Dunkelheit, unsere Traurigkeit, unsere Krankheit, unsere Arbeitslosigkeit, die Ungerechtigkeit, alles das hell machen will. Alles das, was wir kaum aushalten. Wenn das Licht kommt. Im Lukas-Evangelium wird beschrieben, wie Maria, die Mutter von Jesus, diese Ankündigung auf diese spezielle Schwangerschaft und diese Geburt und dieses spezielle Kind bekommt. Und da heißt es in Lukas 1, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der hatte ganz schön viele Namen. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Noch einer. Gott, der Herr, wird mit ihm, den Thron wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. In diesem Text in Lukas 1 wird fast jeder einzelne Aspekt wiederholt, der sich in dem Text in Jesaja findet. Sohn des Höchsten. Das heißt, aus der Familie Gottes kommt, auf dem Thron Davids, in der Linie als Nachkomme des größten König Davids der Israeliten, wie versprochen, Herrscher, absolut gerecht, in Ewigkeit. Gottes Geschenk ist ein Geschenk für die Allgemeinheit, für jeden und gleichzeitig absolut persönlich. Er antwortet gleichzeitig auf ein punktuelles, persönliches, sehr spezielles Anliegen und gleichzeitig damit auf das Grundproblem dieser Welt. Und wenn wir die Namen und die Eigenschaften, die Jesaja hier aufzählt, mal mit dem Leben von Jesus vergleichen, wie er gelebt hat, was er getan hat, was er gesagt hat, dann stellen wir fest, das ist genau der, der da beschrieben wird. Er hat Menschen satt gemacht, wie ein Vater, der versorgt. Tausende, er macht es immer noch. Er hat Menschen gesund gemacht, er hat Menschen befreit, er hat Menschen ihre Schuld vergeben, er hat Randgruppen benachteiligt, aus ihrer Isolation herausgeholt. Und er hat dann am Ende seines Dienstes und seines Lebens gesagt, Friede sei mit euch und jetzt geht ihr hin und macht es genauso. Wer die Kraft dieses Lichtes, dieses Geschenk von Jesus, selbst gespürt und genossen hat. Wer diese Hoffnung erkannt hat und erlebt hat, die in diesem Geschenk steckt, der ist dazu eingeladen, für andere Momente, für andere Menschen Lichtmomente zu kreieren. Mit dieser Hoffnung können wir Teil des Lebens von anderen Menschen sein, inkarnieren. Diese gute Nachricht in das Leben von anderen Menschen hineinsprechen oder tun. Und das ist kein aufwendiger Zusatzauftrag, wie, oh, auch das noch, sondern es ist einfach dort, wo wir sowieso schon sind. Mit unseren Gaben, mit unseren Begrenzungen, mit unseren Möglichkeiten und mit dem Wissen aus Vers 6 in diesem Text, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und das wird nicht hier sein, sondern in der Ewigkeit. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Leute, da kommt noch was. Und zwar das Beste. Und wenn uns die Menschen um uns herum nicht egal sind, dann sollten wir diese Adventszeit nutzen und ihnen diese gute Nachricht sagen. Damit noch viele sich auf die Ewigkeit freuen. Wenn das Licht kommt, bedeutet das, Gott ist mit uns, Immanuel. Als wunderbarer Ratgeber fragt ihn. Als kraftvoller Gott nutzt seine Stärke. Als Vater der Ewigkeit und als Friedensfürst. Wenn das Licht kommt, dann sehen wir, wie es wirklich ist. Amen.